Unser Pflegesystem. Ein großes Bild aus zahlreichen Puzzleteilen, von denen noch viele bewegt werden müssen, um es für alle Beteiligten angenehmer zu gestalten. Und damit
herzlich willkommen zurück zum Pflegepuzzle. Nachdem wir in der letzten Woche anhand eines Interviews mit einer Pflegefachkraft gesehen haben, welche Probleme sich im Alltag dieses Jobs auftun, werden wir uns diese Woche mit einem Pflegedienstleiter unterhalten, um auch die leitende Ebene kennenzulernen. Dabei werden sich zwar einige Themen doppeln, aber ich versichere Ihnen, es wird auch viel Neues zu sehen und zu hören geben. Also bleiben Sie dran. Ich sitze hier mit dem Pflegedienstleiter von der Seniorenresidenz am Hirschgarten, Steven Müller. Guten Tag.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst.
Gerne.
Was genau ist denn deine Aufgabe hier in der Residenz und wie hast du hier angefangen? Warst du schon immer in dieser Position oder ging das anders los?
Ja, also mein Name ist Steven Müller, bin Pflegedienstleiter seit 2016 hier in der Einrichtung. Bin allerdings schon seit 2013 hier in der Einrichtung beschäftigt als Pflegefachkraft. Vorher viele, viele andere Stationen durchlaufen, auch in anderen Bundesländern. Und habe 2000 mal mit meiner Ausbildung angefangen, also schon lange her. Und ja, meine Aufgaben hier in der Einrichtung sind die Personalplanung und Organisation der Einrichtung und die Qualitätssicherung.
Würdest du sagen, dass sich generell in der Pflege was verändert hat, seit du hier angefangen hast? Oder seit du in der Pflege allgemein tätig bist? Du meintest ja, warst auch schon in anderen Bundesländern.
Ja. Also ich habe ja 2000 angefangen, in der Pflege zu arbeiten, meine Ausbildung zu machen. Damals, wer hätte es gedacht, 2000 gab es in Thüringen gar keine Ausbildungsplätze in dem Pflegebereich. Also zumindest so wenige, dass der Bedarf gar nicht gedeckt werden konnte. Also früher war die Situation einfach eine andere. Da gab es auch weniger Pflegeheime. Die Konkurrenzsituation war nicht so extrem hoch, der Bedarf war aber auch noch nicht so da. Und der demografische Wandel in Deutschland, der hat ja dazu geführt, dass die Pflegeheime und auch alle anderen Dienstleister, was es noch so gibt, ambulante Dienste, Tagespflegen und so weiter, die sind ja dann irgendwann wie Pilze aus dem Boden geschossen.
Steven erwähnte ja den demografischen Wandel. Dieser meint im Grunde nichts anderes als die Veränderung der Bevölkerungsstruktur in Bezug auf den Altersdurchschnitt. Besonders sinkende Geburtenraten und steigende Lebenserwartung können diesen demografischen Wandel vorantreiben. Die erste Folge des Pflegepuzzles hat bereits gezeigt, wie fortgeschritten der demografische Wandel in Deutschland ist. Das sieht man nicht nur an den steigenden Zahlen der über 60-Jährigen, sondern auch zum Glück an der steigenden Zahl der Pflegeschulen. Wie sehr die Zahl an Pflegeschulen gestiegen ist, zeigt unter anderem eine Studie des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste. Denn dort ist zu verzeichnen, dass seit der Einführung des Pflegeberufsgesetzes 6% mehr Pflegeschulen entstanden sind. Allerdings dürfen wir dabei nicht außer Acht lassen, dass diese ganzen Stellen auch besetzt werden müssen und dass die Pflegefachschulen am Ende kompetente Fachkräfte hervorbringen.
Und daran hat man dann festgestellt, dass die Personalsituation oder dass das Personal gar nicht mehr da ist. Ne? Und dann hat man halt geschaut, wie kann ich Menschen dazu begeistern, diese Ausbildung zu machen. Und viel mehr Schulen sind auch entstanden. Also allein hier in Erfurt gibt es 5 Pflegeschulen mittlerweile. Und das ist schon ein Unterschied. Ne? Damals gab es halt keine Ausbildungsplätze. Heute rennen wir den Leuten hinterher und hoffen, dass irgendjemand sich bewirbt, um die Ausbildung zu machen. Das ist schon ein Riesenunterschied. Auch in der Pflege an sich hat sich einiges getan, sowohl was die Löhne betrifft. Die haben sich extrem verändert. Dann die Personalsituation hat sich sehr verändert. Also auch das Personal, was vorgehalten werden muss, um so eine Station aufrechtzuerhalten. Also es hat sich schon unglaublich viel getan, aber noch zu wenig.
Ein Problem in Bezug auf das Personal in der Pflege ist der Unterschied zwischen Festangestellten und Zeitarbeitern. Denn in vielen Fällen verdienen Zeitarbeiter wesentlich mehr als festangestellte Pflegekräfte. Das liegt zum einen an ihren festen Tarifverträgen und zum anderen an den horrenden Zuschlägen, die sie für ihre Flexibilität, besonders in Bezug auf Wochenend- und Feiertagsarbeit, erhalten. Hinzu kommt, dass Zeitarbeiter oft wesentlich mehr Mitspracherecht bei ihrem Dienstplan haben. Während Überstunden für sie nur optional sind, sind sie für Festangestellte meist die Regel. Allerdings genießen Festangestellte natürlich den Vorteil, dass sie wesentlich mehr Möglichkeiten zur Weiterbildung bekommen und damit eine wesentlich schnellere Chance haben, in ihrem Berufsleben höher aufzusteigen als Zeitarbeiter. Sie haben außerdem eine viel bessere Integration innerhalb des Teams, auch wenn ihnen dabei mehr Verantwortung aufgebürdet wird. Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass der Arbeitsplatz von Festangestellten wesentlich sicherer ist.
Du sagtest ja, es sind heute schon mehr Pflegekräfte notwendig, um eine Station am Laufen zu halten. Wie schwer ist es denn, dieses Pensum tatsächlich aufrechtzuerhalten? Also gibt der Markt genügend Pflegekräfte her, die auch die Anforderungen erfüllen, um ihnen diese Verantwortung zu übergeben? Oder habt ihr Schwierigkeiten, genügend Kräfte zu finden, um den Betrieb immer ordentlich gewährleisten zu können?
Also ich sag's mal so, wir haben ein Stammteam, was hier auch schon zum Teil, also mit den Kollegen arbeite ich schon seit 2013 zum Teil hier zusammen, also schon fast 12 Jahre jetzt, 12 Jahre wären wir jetzt. Es ist schon schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen, ne? Also weil die Pflege nun mal ein sehr anspruchsvoller Beruf ist und das unterschätzt man sehr. Wir reden ja hier von einer Vollzeitstelle, die 40 Stunden beinhaltet. Und das muss man auch erstmal schaffen, rein körperlich, psychisch, mental. Man muss es können, sage ich immer.
Nicht nur die erste Folge des Pflegepuzzles, sondern auch viele Nachrichtenformate und Reportagen im Laufe der letzten Jahre haben eindeutig gezeigt, dass unser Pflegesystem schwerwiegende Probleme hat. Eins der gravierendsten Probleme hierbei ist die psychische Gesundheit unserer Pflegefachkräfte. Wäre es da also nicht sinnvoll, eine staatliche Organisation einzuberufen, die sich genau mit diesen Problemen befasst? Ich meine, immerhin gibt es genug Möglichkeiten, das Ganze anzugehen. Zum einen könnte man ein spezielles Resilienztraining anbieten, welches den Pflegefachkräften Strategien an die Hand gibt, um mit besonders schweren Situationen emotional besser umgehen zu können. Eine andere Option wären zum Beispiel Psychotherapeuten auf Abruf, falls es tatsächlich zu Extremsituationen kommt. Zudem haben wir in Deutschland immer noch das Problem, dass Krankschreibungen aufgrund psychischer Komplikationen dazu führen können, dass Verdienstausfälle eintreten. Hier müssten wir also eindeutig gegensteuern, um zu versichern, dass wenn es zu extremen Belastungen kommt und dadurch ein Ausfall entsteht, es sich keine Sorgen gemacht werden muss, ob man seine Miete am Ende des Monats zahlen kann. Auch wenn diese Maßnahmen für einige sehr sinnvoll erscheinen, sind nicht alle dieser Meinung. Hören wir also nun, was unser Pflegedienstleiter Steven dazu zu sagen hat.
Das ist schwer zu beantworten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen hier in der Einrichtung. Wir bieten Gespräche an. Es gibt auch Supervision für die Mitarbeiter in Extremsituationen. Also wir hatten als Beispiel mal einen Suizid hier in der Einrichtung von einem Bewohner. Und die betreffende Mitarbeiterin, mit der sind wir sehr lang und sehr ausgiebig im Gespräch gewesen, auch mit den Kollegen im Wohnbereich, um halt zu gucken, können wir da unterstützen oder was tun. Ich glaube, hier kann die Politik wenig tun, weil es kommt immer so ein bisschen auf die Lebenseinstellung von einem selber an, wie gehe ich damit um. Und wir begleiten die Menschen ja hier auf ihrem letzten Lebensabschnitt, ne? Und dessen muss man sich auch bewusst sein, wenn man in der Altenpflege arbeitet. Wir haben jetzt hier eine Kooperation zum Beispiel gemacht mit einem Verein, dass wir das jetzt hier auch nochmal ein bisschen breiter ausweiten, weil die Situation natürlich, merken wir ja auch, den klassischen Altenheimbewohner gibt es nicht mehr. Als ich mal angefangen habe, gab es das noch. Aber mittlerweile sind es ja wirklich in der Regel Pflegepatienten, die wirklich Pflege bedürfen. Und da muss ich schon auch anders gucken. Also der Bedarf an Fortbildung und Weiterbildung in so einem sensiblen Bereich, der ist schon auch höher mittlerweile.
Wie nimmst du denn die Arbeit der Politik in Bezug auf unser Pflegesystem wahr? Gerade jetzt, wo Corona auch etwas in der Vergangenheit liegt, langsam in die Hinterköpfe der meisten rückt, damit auch der Pflegenotstand wieder etwas an Relevanz verloren hat. Wie nimmst du die politische Arbeit in diesem Bezug wahr? Hast du das Gefühl, ihr werdet da unterstützt?
Teils, teils. Corona war ein sehr einschneidender Moment in der Pflege, den ich in den 25 Jahren, die ich jetzt in der Pflege arbeite, so auch noch nicht erlebt habe. Sicherlich hatten wir auch schon die ein oder andere Grippewelle, die genauso eingeschlagen hat. Corona war aber doch eine sehr andere Herausforderung. Erstens, weil die gesetzlichen Gegebenheiten hier so extrem waren zum Teil. Ich meine, wir sprechen ja hier von, also in unseren Augen schon einem gewissen Freiheitsentzug, als wir in der ersten Welle hier 3 Monate komplett zu hatten. Hier durfte keiner rein und keiner raus. Also das war schon sehr unheimlich und auch für die Menschen, die hier leben und auch für die Menschen, die hier arbeiten, sehr belastend. Zweitens, die ganze Situation in der Corona-Pandemie, das war ja was Neues. Also wir sind ja da auch reingeschmissen worden. Keiner wusste, was hier passiert. Keiner wusste, wie das Risiko ist. Es ist auch nicht spurlos an uns vorübergegangen. Also ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich da an diese Zeit zurückdenke. Weil das macht ja auch was mit einem. Wir hatten unglaublich viele Todesfälle in der Zeit, schwere Erkrankungen, auch Mitarbeiter, die sehr schwer erkrankt sind, die mitunter heute noch damit zu kämpfen haben, die eben auch nicht mehr so belastbar sind, wie es vorher war. Und das merken wir natürlich schon auch. Und der dritte Punkt ist einfach die Aufmerksamkeit, die die Pflege da genossen hat in dieser Zeit. Das war sehr schön, aber es ist halt nichts Langanhaltendes. Also es ist was Kurzmomentiges gewesen, ne? Uns hat es nichts gebracht, dass die Leute auf dem Balkon geklatscht haben. Nette Geste, aber es bringt mir nichts, ne?
Auch dieser Teil des Gesprächs hat gezeigt, dass die Empfindungen der Corona-Zeit auf allen Ebenen sehr ähnlich waren. Auch wenn der Respekt gewertschätzt wurde, mussten dennoch teils sinnlose Anforderungen umgesetzt werden. Und der Respekt allein bringt nichts für die Psyche und auch nichts für die Brieftasche.
Herr Lauterbach als aktueller Gesundheitsminister, zumindest noch, ist meiner Meinung nach einer der ersten Politiker, der tatsächlich auch große Reformen angestoßen hat im Gesundheitswesen generell. Leider jetzt halt durch den Bundesregierungswechsel werden davon viele Sachen wahrscheinlich gar nicht umgesetzt. Das finde ich sehr schade, auch für seine Arbeit und sein Engagement, was er da in den letzten Jahren doch wirklich an den Tag gelegt hat.
Die meisten Menschen in Deutschland sind sich einig. Die Ampelregierung war ein totaler Reinfall. Und einer der Menschen, die am meisten herausgestochen haben, war unser Gesundheitsminister Lauterbach. Doch dabei vergessen viele, dass eben dieser Gesundheitsminister auch einige positive Reformen angestoßen hat. Allen voran die Krankenhausreform. Mit dieser Reform will er nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Organisation und das Leistungsspektrum von Krankenhäusern verbessern. Das will er unter anderem durch die Vorhaltepauschale erreichen, mit der die Finanzierung und Förderung wesentlich leichter wird. Alles in allem hat Lauterbach ganze 17 Gesetze angestoßen, unter anderem das Digitalgesetz und das Krankenhaustransparenzgesetz, welche beide für eine bessere und einfache Kommunikation zwischen Krankenhäusern und anderen medizinischen Stellen helfen soll. Zu guter Letzt möchte Lauterbach die Krankenhäuser für fachärztliche Ambulanzleistungen öffnen. Das soll besonders Patienten in ländlicheren Gegenden ermöglichen, schneller eine ärztliche Fachbetreuung zu bekommen.
Solche Reformen macht man natürlich nicht von heute auf morgen. Dass das lange Prozesse sind, das wissen wir auch. Wir arbeiten ja sehr ausgiebig auch mit unseren Berufsverbänden zusammen. Also für uns ist die BPA zuständig, aber auch mit allen anderen. Wir arbeiten hier im Pflegestammtisch in Erfurt auch an politischen Lösungen. Also man hat schon leider oft den Eindruck, wir geraten immer so ein bisschen ins Hinterstübchen. Ne? Die Krankenhäuser werden mitunter öfter bedacht wie die Pflegeheime, obwohl wir eigentlich der größere Markt sind. Und wir werden da mitunter doch vergessen, finde ich. Also das ist leider so.
Was wäre denn so der wichtigste nächste Schritt, den die Politik in deinen Augen machen sollte? Was wären so die wichtigsten Maßnahmen, die dringendst angegangen werden müssen?
Also erstmal sollte man überlegen, wie die fachliche Verteilung ist. Das finde ich unglaublich wichtig. Wir sind ja in der Altenpflege und hier rede ich wirklich nur über die Altenpflege. Ne? Die Krankenpflege ist da ein bisschen ausgenommen. Die haben noch ein paar andere Sachen und auch andere Schwierigkeiten. Man kann die verschiedenen Bereiche auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Ich rede hier wirklich nur von der Altenpflege. Und hier sind wir als gelernte Altenpfleger, jetzt sind es ja Generalisten, sind es Fachmänner, oder Fachfrauen, die dürfen ja auch schon andere oder haben andere Befugnisse. Also die können schon mal Beispiel Sachen machen, die ich nicht darf. Aber wir können halt viele Sachen gar nicht entscheiden. Und das ist immer unsere Schwierigkeit.
Bereits in der ersten Folge des Pflegepuzzles hatte ich die Frage gestellt, welche Kompetenzen und Befugnisse wir vielleicht an die Pflegefachkräfte abgeben könnten, um einen reibungsloseren Ablauf im Arbeitsalltag zu ermöglichen. Im folgenden Ausschnitt meines Gesprächs mit Steven werden wir auf genau dieses Thema eingehen und eine Stelle sehen, an der Befugnisse eindeutig abgegeben werden können, ohne dass die Qualität darunter leiden wird.
Wir sind ja ausgebildet. Wir haben eine dreijährige Ausbildung. Das heißt, wir können professionell Wunden versorgen, wir können professionell auf krankheitsspezifische Veränderungen der Bewohner reagieren, dürfen es aber nicht, weil es nur ein Arzt darf. Das heißt, ich darf bei einer akuten Verletzung darf ich zwar einen Schutzverband machen, weil das ist meine Aufgabe als Fachkraft, aber ich darf nicht entscheiden, was da dann drauf kommt. Also das heißt, ich muss den Arzt fragen, bitte verordne mir das und das, und dann verordnet mir der Arzt das. Ich darf einem Bewohner, der Kopfschmerzen hat, keine Kopfschmerztablette geben. Jeder, der zu Hause in der Häuslichkeit lebt, darf das sich selber einwerfen, wie er lustig ist. Wir dürfen es nicht. Weil es nicht angeordnet ist. Das heißt, wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Wir wissen ja schon selber auch, was gut ist. Wir wissen auch, was Verbandsmaterial, welches Verbandsmaterial wir verwenden müssen. Wir haben auch ausgebildete Wundexperten hier im Haus.
Neben diesen fehlenden Befugnissen, was für eine Rolle spielt Bürokratie bei der Geschichte? Also würdest du sagen, Bürokratie vereinnahmt zu viel von der Arbeitszeit in der Pflege?
Ja. Man kann immer sagen, die Digitalisierung, die war schon gut, also einfach alles auf dem Rechner zu machen, aber der Umfang ist der gleiche. Also wenn die immer alle sagen, es ist weniger geworden, ist es nicht.
Aus dem Gespräch mit Steven geht eindeutig hervor, dass trotz verschiedener Digitalisierungsversuche der bürokratische Aufwand nicht wirklich gesunken ist. Um dieses Problem etwas greifbarer darzustellen, habe ich hier einfach mal ganz exemplarisch die Menge an Seiten zusammengestellt, die eine Pflegefachkraft täglich ausfüllen muss. Und egal ob digital oder analog, dieses Pensum entspricht eher einer Bürokraft und nicht einer Pflegefachkraft. An der Stelle von Steven kommt hierzu sogar noch einmal diese Menge an täglichem Papierkram. Ist ein solcher bürokratischer Aufwand wirklich notwendig? Dabei darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass Steven eine besondere Verantwortung in seiner Position trägt. Denn er muss seine Augen auf allen Stationen haben und das in allen Abteilungen. Nicht nur bei den Pflegekräften und Aushilfen, sondern auch bei sämtlichem anderen Personal, von der Reinigung über die Wäsche bis hin zu allen externen Kräften.
Wir sind ja immer eine Nachweispflicht und auch in den Prüfungen stellen wir immer wieder fest, dass selbst Sachen, die eigentlich nicht mehr nachweispflichtig sind, von den Behörden, Heimaufsicht oder MDK geprüft werden und wir dann gefragt werden, wie können wir denn nachweisen, dass wir es durchgeführt haben, obwohl es überhaupt nicht mehr nachweispflichtig ist. Also das sind so Sachen, das verstehe ich leider immer nicht. Der Aufwand ist immer noch der gleiche. Wir müssen unglaublich viel dokumentieren. Das merken wir ja auch im Controlling, wenn wir kontrollieren, was die Fachkräfte oder auch die Pflegehelfer dokumentiert haben. Dass es einfach viel zu viel ist am Tag. Also es geht ein Großteil der Zeit, der sinnvoll hätte am Bewohner genutzt werden können, für Dokumentation drauf. Wir müssen eigentlich auch so ein bisschen auf den gesunden Menschenverstand vertrauen. Und das wird hier immer vergessen. Es gibt hier Expertenstandards, die in meinen Augen völlig unnötig sind. Ein Expertenstandard zur Mundgesundheit hätte es für mich nicht bedarf. Das war Bestandteil meiner Ausbildung, eine Mundpflege durchzuführen und auch wie ich die durchführen muss. Auch einen Expertenstandard zur Hautintegrität, auch den hätte es für mich nicht gebraucht. Das ist es einmal eins der Pflege. Also es gibt Sachen, die uns Vorgaben machen, die einfach unnötig sind. Und dann frage ich mich, warum hier Gelder verschwendet werden durch die Bundesregierung, um Experten zu bezahlen, die sowas erstellen und uns aufzwingen, das durchzuführen. Das finde ich immer sehr schade.
Bereits in der letzten Folge haben wir ja etwas ausführlicher über den KIM-Dienst gesprochen. Eine Anwendung, die Kommunikation zwischen allen medizinischen Stellen erleichtern soll. Dabei haben wir festgestellt, dass es sich bei den KIM-Diensten durchaus um eine sehr gute Idee handelt, bei der wir uns aber mit unserer eigenen Bürokratie wieder im Weg stehen. Und natürlich habe ich auch Steven nach seiner Meinung gefragt. Also gehen wir zurück ins Gespräch.
Also generell finde ich es gut, wenn solche Sachen kommen. Ich finde auch die KIM eine sehr gute Plattform. Aber es scheitert in der Regel immer an der Umsetzung. Wir haben hier in Erfurt, also wir haben auch tatsächlich jetzt erst damit begonnen, die KIM bei uns einzusetzen und anzuwenden und haben auch alle Mitarbeiter entsprechend informiert darüber. Aber in Erfurt machen überhaupt nicht alle Ärzte mit. Das heißt, es ist für uns eine Zusatzaufgabe, die wir zusätzlich zu dem, was wir eh schon zu tun haben, noch dazu tun. Und das macht dann für mich keinen Sinn. Also es scheitert in der Regel immer an der Umsetzung. Die Idee ist gut. Ne? Also es ist auch nicht verkehrt, wenn da alle mit angebunden sind und, sage ich mal, datenschutzrechtskonform hier in Kontakt treten können. Hier wird immer der zweite Schritt vom ersten gemacht. Also man muss doch erstmal überlegen, was will ich. Ne? Dann muss ich die Möglichkeiten schaffen, dann muss ich alle informieren und alle ins Boot holen. Und dann muss ich es umsetzen. Ne? Und nicht erst mit einem Ding anfangen und dann irgendwann mal das nächste. Also man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass das dann irgendwann mal passiert. Das ist ja ähnlich wie jetzt mit der elektronischen Gesundheitskarte, wo alle Daten gespeichert werden sollen. Ne? Das ist eine tolle Idee. Es wird Zeit, dass das kommt. Aber es liegt halt, ne? Also da gibt es ja noch so viele offene Fragen und die müssen ja erstmal beantwortet werden. Man hat halt leider immer wieder den Eindruck von der Bundesregierung, es wird halt immer verschleppt. Einer schiebt es auf den anderen. Weil die Vorgängerregierung das nicht gemacht hatte, müssen wir das jetzt machen. Aber sie scheuen sich halt auch alle davor, weil es halt natürlich auch Kosten verursacht. Ne? Und wer soll die natürlich zahlen?
Kannst du dir vorstellen, das noch bis zur Rente durchzuziehen?
Ich sag's immer so, wenn ich es schaffe. Also ich mache es ja wirklich sehr gerne. Ich bin auch wirklich sehr gerne hier in der Einrichtung. Also mir gibt das einfach auch viel. Ne? Also mir gibt es Erfüllung. Ich mache das sehr gerne. Sonst würde ich es auch nicht schon so lange machen. Ich begleite unglaublich gerne auch neue Kollegen hier und fördere die, also das find, weil ich das wichtig finde. Ich kann immer nur allen empfehlen, probiert's aus. Also kommt zu uns, probiert's aus, schaut's euch an, guckt, ob das was für euch ist. Wir haben den Beruf schon unglaublich attraktiv gestaltet in den letzten Jahren. Und das kann ich nicht nur für unsere Einrichtung sagen, auch was die Bundesregierung gemacht hat mit der generalistischen Ausbildung. Auch wenn die noch nicht ganz rund ist, aber da haben die schon viel getan. Die Gehälter sind extrem gestiegen. Also es ist an sich ein sehr attraktiver Beruf, ne? Aber er ist halt auch sehr belastend und das sollte man halt immer wissen. Was ist denn unattraktiv in unserem Beruf? Ne? Dazu zählt natürlich der Schichtdienst an Wochenend- und Feiertagen. Wir sind ein rund um die Uhr Betrieb. Ich kann ja die Bewohner nicht versorgen. Ne? Wir haben einen Versorgungsauftrag und den wollen wir ja auch gerecht werden. Und das macht natürlich den Beruf schon auch sehr, sehr anspruchsvoll. Wir haben, Menschen kommen ja auch immer später ins Pflegeheim. Ne? Die kommen mit vielen, vielen Erkrankungen, mit denen muss ich auch umgehen können. Ich muss mit Leid, mit Schmerz, mit Tod umgehen können. Ne? Und das ist ja auch nichts, was man einfach mal so wegsteckt.
Die heutige Episode hat gezeigt, dass nicht nur die Pflegefachkräfte, sondern auch deren Vorgesetzte massiv unter den vielen Vorschriften unseres Pflegesystems zu leiden haben. Besonders die Last der Bürokratie droht die Angestellten dabei immer wieder zu erdrücken. Nichtsdestotrotz konnten wir sehen, dass sowohl Pflegefachkräfte als auch ihre Vorgesetzten sehr an ihrem Job hängen und ihn mit Leidenschaft ausüben. Und genau deshalb sollten wir alles daran setzen, dass sie weniger Hürden in ihrem Alltag erleben. In der nächsten Woche sehen wir dann ein paar Gespräche, die ich mit Politikern im Thüringer Landtag geführt habe. Dabei haben sie versucht, ihre Position zu rechtfertigen und ein paar Pläne für die Zukunft vorzustellen. Zum Schluss dieses Videos möchte ich noch einen besonderen Dank an das Aloheim und an Christian und Steven aussprechen, dass sie dazu bereit waren, diese Dreharbeiten mit mir durchzuführen. Und jetzt wünsche ich bis zum nächsten Mal alles Gute.